Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Mówi Warszawa. Mówi Polskie Radio. Sie hören den Polnischen Rundfunk am Montag. Ich bin Joachim Ciecierski. Dzień dobry. Das Rennen um das höchste Amt hat begonnen. Die beiden wichtigsten Präsidentschaftskandidaten sind Warschaus Stadtpräsident Rafał Trzaskowski und der Leiter des Instituts für Nationales Gedenken Karol Nawrocki. Die Wahlen finden im Mai des kommenden Jahres statt. Aktuelle Kommentare dazu hören Sie gleich. Außerdem gehen wir der Frage nach, wie die Wissenschaft der Desinformation entgegentreten kann.
Dass Falschinformationen in sozialen Netzwerken zum Beispiel mit einer, ich weiß nicht wie vielfachen Geschwindigkeit sich verbreiten im Vergleich zu Fakten.
Zuerst aber die wichtigsten Meldungen des Tages. Die Bürgerkoalition von Regierungschef Donald Tusk hat ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im Mai 2025 nominiert. Warschaus Oberbürgermeister Rafał Trzaskowski wird zum zweiten Mal nach 2015 ins Rennen um das höchste Staatsamt gehen. Der 52-Jährige hatte vor 5 Jahren in der Stichwahl nur äußerst knapp gegen Amtsinhaber Andrzej Duda verloren, der nationalkonservativen PiS-Partei sehr nahe steht. Trzaskowski setzte sich in einer innerparteilichen Vorwahl deutlich gegen den 61-jährigen Außenminister Radosław Sikorski durch. Amtsinhaber Andrzej Duda darf nach 2 Amtszeiten nicht noch einmal antreten. Trzaskowskis Konkurrent im Kampf um das höchste Amt im Land ist Karol Nawrocki, derzeit Präsident des Polnischen Instituts für Nationales Gedenken. Nawrocki wurde am Sonntag als Präsidentschaftskandidat der Partei Recht und Gerechtigkeit vorgestellt. Während seiner Rede betonte Nawrocki, dass er mit seiner Kandidatur alle Polen vertreten wolle. Ich bin einen langen Weg gegangen, um heute hier mit Ihnen zu stehen. Mit voller Verantwortung kann ich sagen, dass ich bereit bin, diese Aufgabe zu übernehmen, sagte der 41-Jährige. In seiner Rede betonte Nawrocki die Notwendigkeit, die polnische Souveränität zu verteidigen. Polen ist meine Liebe und deshalb bin ich bereit, Präsident der Republik Polen zu werden. Wir müssen unsere Werte und unsere Symbole verteidigen und dürfen uns ihrer nicht schämen, sagte er. Die Präsidentschaftswahlen sollen im Mai 2025 stattfinden. Heute vor 34 Jahren haben die ersten freien Präsidentschaftswahlen der Dritten Republik Polen stattgefunden. Nach dem zweiten Wahlgang wurde Lech Wałęsa, damals der erste demokratisch gewählte Präsident, nach mehr als 50 Jahren. Der Anführer der Solidarność-Gewerkschaft wurde schließlich am 22. Dezember 1990 im polnischen Parlament vereidigt. Nach seiner 5-jährigen Amtszeit wurde er von Aleksander Kwaśniewski abgelöst. Als Dritte Republik wird der polnische Staat nach 1989 bezeichnet. Zuvor hatte die Sowjetunion die Politik Polens diktiert. Die EU-Bildungsminister diskutieren am heutigen Montag in Brüssel über den Umgang mit Smartphones in Schulen. Während einige EU-Länder bereits Beschränkungen eingeführt haben, setzt Polen zunächst auf Bildungsmaßnahmen. Wir beginnen mit der Aufklärung, sagte Bildungsministerin Barbara Nowacka am Rande des Treffens. Nowacka hob hervor, dass die Abhängigkeit von Smartphones sowohl bei Jugendlichen als auch bei Erwachsenen zunehmend zu einer Herausforderung werde. Schulen könnten jedoch eine wichtige Rolle bei der Prävention von Cyberabhängigkeit spielen. Einige EU-Länder haben bereits strikte Regeln für die Nutzung von Smartphones in Schulen und den Zugang Jugendlicher zu sozialen Medien eingeführt, erklärte die Bildungsministerin. Ihrer Ansicht nach brauche die EU eine gemeinsame Strategie zur Digitalisierung, um den Schutz junger Menschen zu gewährleisten. Dazu gehörten Altersgrenzen für soziale Medien sowie die Verpflichtung großer Plattformbetreiber, Inhalte zu filtern. Vor genau 380 Jahren wurde die Sigismund-Säule vor dem Königsschloss in Warschau errichtet. Das Denkmal, das König Sigismund III. Vasa gewidmet ist, gilt als das älteste seiner Art in der polnischen Hauptstadt und hat seither zahlreiche Restaurierungen und historische Umbrüche überstanden. Die Entscheidung zur Errichtung der Säule traf König Władysław IV. Vasa. Sie sollte an die Verlegung der polnischen Hauptstadt von Krakau nach Warschau erinnern. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Säule schwer beschädigt. Während des Warschauer Aufstands 1944 stürzte sie ein, vermutlich nach einem deutschen Panzerbeschuss. Die heutige Sigismund-Säule unterscheidet sich in einigen Details von der ursprünglichen Konstruktion. Dennoch bleibt die Säule eines der bekanntesten Wahrzeichen Warschaus und ein Symbol für die bewegte Geschichte der polnischen Hauptstadt. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk. Die beiden Präsidentschaftskandidaten der Bürgerkoalition und der Recht und Gerechtigkeit stehen im Mittelpunkt der Presseschau mit Adam Deniso.
Kommentare zur Ernennung des Präsidentschaftskandidaten für die Wahlen im kommenden Jahr durch die zwei größten Gruppierungen dominieren die heutigen Ausgaben der Tageszeitungen. Die Bürgerkoalition hat am Samstag die Kandidatur von Warschaus Stadtpräsident Rafał Trzaskowski bekannt gegeben, der sich in Vorwahlen gegen Außenminister Radosław Sikorski durchgesetzt hatte. Die Recht und Gerechtigkeit PiS wiederum hat am Sonntag ihre Unterstützung für den Chef des Instituts für Nationales Gedenken, IPN, verkündet. Rafał Trzaskowski und Karol Nawrocki passen perfekt zur aktuellen Ausrechnung ihrer jeweiligen Unterstützerparteien und fungieren gewissermaßen als Avatare von Donald Tusk und Jarosław Kaczyński, schreibt in seinem Kommentar zu dem Thema der Chefredakteur der konservativ-liberalen Rzeczpospolita Michał Szułdrzyński. Trzaskowskis Sieg bei den Vorwahlen, lesen wir, führe die Bürgerplattform nach links und spiegele den Wandel der Partei in den letzten zwei Jahrzehnten wider. Es sei ein Weg, den Premierminister Tusk vorgezeichnet habe. Trzaskowski, so der Autor, sei das Gesicht einer neuen progressiven Generation, die für schnelle Säkularisierung und gesellschaftlichen Wandel stehe. Im Gegensatz dazu hätte eine Wahl von Radosław Sikorski eine Bewegung der Partei nach rechts bedeutet. Auf der anderen Seite öffnet die Wahl von Karol Nawrocki die PiS für nationalistische und konföderationsnahe Strömungen. Geht es nach Szułdrzyński, habe die PiS unter Jarosław Kaczyński einen Weg in Richtung identitären Radikalismus eingeschlagen. Nawrocki verkörpere eine Mentalität, die in der Vergangenheit verankert sei, insbesondere in der Zeit des Kampfes gegen den aufgezwungenen Kommunismus. Daher könne man sagen, dass die eigentliche Auseinandersetzung bei den kommenden Präsidentschaftswahlen zwischen den Visionen Polens von Tusk und Kaczyński stattfinden werde, deren Avatare die beiden Kandidaten sein werden. In der Folge wird das moderate Zentrum oder der gemäßigte Konservatismus in der zweiten Runde völlig heimatlos bleiben, so Michał Szułdrzyński in der Rzeczpospolita. Obwohl Außenminister Sikorski die Vorwahlen gegen Rafał Trzaskowski mit 25% zu 75% verloren hat, kann er dennoch als Gewinner betrachtet werden, schreibt Bartosz Wieliński von der Gazeta Wyborcza, der die Vorwahlen als positiven Impuls für die politische Kultur im Lande deutet. Wie Wieliński betont, sei die Vorwahlkampagne auf inhaltlicher Ebene geführt worden, ohne persönliche Angriffe, was zeige, dass Politik in Polen auch konstruktiv gestaltet werden kann. Befürchtungen, dass die Vorwahlen zu internen Konflikten führen, hätten sich nicht bestätigt. Stattdessen seien die demokratischen Prozesse innerhalb der Bürgerkoalition gestärkt worden und im Rahmen der Vorwahlkampagne habe Sikorski den Bürgern die komplizierten Zusammenhänge der Außenpolitik erklärt. Ein weiteres Plus sei die große Eleganz, mit der Sikorski das Wahlergebnis akzeptiert habe. Seine Unterstützung für Trzaskowskis Kandidatur setze gute Standards in der polnischen Politik und auch wenn er seinen Traum von der Präsidentschaft nicht verwirklichen könne, gäbe es spannendere Positionen, die er in Zukunft bekleiden könnte. In 4 Jahren erinnert Wieliński Ende die Amtszeit von Mark Rutte, dem Generalsekretär der NATO. Schon bei seiner Wahl habe es Stimmen gegeben, dass dieses Amt von einem Politiker aus Mittel- oder Osteuropa besetzt werden sollte. Sikorski sei in der westlichen Diplomatie ein Schwergewicht. In unruhigen Zeiten werde er seine Position weiter stärken. Ein Politiker seiner Klasse aus Polen, der für die Sicherheit des Westens verantwortlich sei, das wäre die Krönung der Transformation unseres Landes. Polen hat also etwas, wofür es kämpfen kann. Und Sikorski ebenso, so Bartosz Wieliński in der Gazeta Wyborcza. Die nationalkonservative Presse, darunter Gazeta Polska Codziennie und das Portal Niezależna.pl, sind heute voll von dem von der PiS unterstützten Karol Nawrocki und von Artikeln über die Fettnäpfchen-Tritte seines Gegenkandidaten. Bei der Vorstellung von Nawrocki hebt das Portal Niezależna.pl dessen Engagement in die Geschichtspolitik hervor, darunter das Projekt Fighting and Suffering, das die polnische Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg präsentiert habe und über 33 Millionen Menschen weltweit erreichte, oder seinen Einsatz gegen sowjetische Denkmäler. Nawrocki habe betont, dass es in der polnischen Öffentlichkeit keinen Platz für Erinnerungen an das totalitäre kommunistische Regime gibt. Diese Haltung habe dazu geführt, dass er von russischen Behörden per Haftbefehl gesucht werde. Privat sei Nawrocki ehemaliger Fußballspieler und Boxer, Vater von drei Kindern, schreibt Niezależna PL. Trotz des klaren Sieges von Trzaskowski in den Vorwahlen sei sein Erfolg in der Präsidentschaftswahl keineswegs sicher, warnt Jacek Nizienkiewicz in der Rzeczpospolita. Wie der Autor betont, hätten an den Vorwahlen nicht nur Mitglieder der Bürgerplattform, sondern auch der mit ihr in der Bürgerkoalition koalierenden Nowoczesna Inicjatywa Polska und die Grünen teilgenommen. Insgesamt seien 22.126 Stimmen abgegeben worden, obwohl die Bürgerplattform allein 25.500 Mitglieder zähle. Hat die Bürgerplattform tausende toter Seelen oder waren nicht alle mit den Kandidaten zufrieden, fragt Nizienkiewicz. Unter den Mitgliedern der Bürgerplattform hätten 39% für Sikorski gestimmt, was den Sieg von Trzaskowski in seiner Partei weit weniger eindeutig mache. Ein zweiter Grund zur Sorge für die Bürgerkoalition, lesen wir weiter, sollte die potenzielle Unterstützung für Trzaskowski durch dessen Gegenkandidaten bei einer eventuellen Stichwahl sein. Seymarschall Hołownia als potenzieller Drittplatzierter könnte sich weigern, Trzaskowski in der zweiten Runde zu unterstützen. Die Kandidaten der Konföderation und andere unabhängige Kandidaten würden vermutlich auch geschlossen gegen Trzaskowski arbeiten. Die PiS, so der Autor, spekuliere darauf, dass sich in der zweiten Runde die Stimmen der Trzaskowski-Gegner summieren. Die Präsidentschaftswahlen wird nicht der stärkste Kandidat von heute gewinnen, sondern derjenige, der ein besseres Team, eine bessere Strategie und mehr Nähe zu den Menschen zeigt. So Jacek Nizienkiewicz in der Rzeczpospolita und soweit auch die Presseschau.
Danke, Adam. Den Pressespiegel finden Sie auch auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Fake Busters. Der Wahrheit auf der Spur. Die Aufgabe der Wissenschaft ist es unter anderem, Dinge gründlich zu erforschen, aufzuklären und objektive Wahrheiten zu verbreiten. Aber hat sie genug Kraft, Fakten gegen Fake News durchzusetzen? Wie kann sich die Wahrheit der Desinformation entgegenstellen? Und wie kann Wissenschaft ein echter Fakebuster werden? Arkadiusz Schuber sprach darüber mit Roland Römhild, dem Referenten für internationale Beziehungen an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
Die Aufgabe der Wissenschaft, wie ich sie sehe, ist, Dinge gründlich zu erforschen, aufzuklären, objektive Wahrheit zu verbreiten. Es braucht nur eine dreifachen Wiederholung von einer Information, damit sie als plausibel und glaubwürdig gilt. Eine Lüge zu enttarnen, ihr die Wahrheit entgegenzusetzen und diese Wahrheit unter Menschen zu verankern, ist dagegen schwierig. Warum ist das so? Wie sieht es die Wissenschaft?
Ich kann jetzt natürlich nicht als ein Forscher diesbezüglich sprechen, wobei es ja Forschung dazu gibt, dass Falschinformationen in sozialen Netzwerken zum Beispiel mit einer, ich weiß nicht wie vielfachen Geschwindigkeit sich verbreiten im Vergleich zu Fakten.
Genau, Fakten und Wahrheit und dahinter eben von diesem Kontext die Wissenschaft haben es schwieriger.
Das hat bestimmt damit zu tun, dass hier oft einerseits vielleicht die Fake News, die sogenannten, schmissiger sind und damit einen höheren Nachrichtenwert haben. Und da muss ich dann auch eher in Richtung medialer Rezeption verweisen. Und andererseits, dass Fakten eben oft langweilig und schwierig und komplex sind. Und also Fakten ist ja sowieso, als sozialwissenschaftlich ausgebildeter Mensch würde sagen, objektive Fakten im Sozialen sind sowieso etwas, was sehr schwierig zu benennen ist. Und dadurch wird es sehr, sehr schwierig, zwischen Plausibilität und Scheinplausibilität zu unterscheiden. Zumal in einer Welt, in der es sehr viele Möglichkeiten gibt, Material zu verfälschen. Und wenn man nicht genau hinschaut, dann wird es eben schwierig. Aber deswegen ist Wissenschaft ja immer etwas, was für einen zweiten Blick steht, nicht das Oberflächliche wahrnimmt, sondern die Scheinselbstverständlichkeit in Frage stellt. Und das soll eben ein Beitrag auch dieses Netzwerkes sein, Scheinselbstverständlichkeiten über Europa und über das sogenannte Osteuropa zu hinterfragen.
Fakten sind dann halt schwieriger zu erklären. Man kann aber auch Fakten einfach erklären. Auch Wissenschaft kann es einfach erklären.
Ja, da brauchen wir jetzt nicht irgendwie groß drüber diskutieren. Es geht dann vielleicht manchmal eine Nuance verloren, aber das ist ja, um das noch einmal zu sagen, das tägliche Brot auch der Wissenschaftskommunikation, die ja ohnehin geschieht. Wir sehen nur, es braucht neue Formate, denn gewisse Gesellschaftsteile werden nicht genügend erreicht oder nicht wirkungsvoll genug erreicht. Und da muss die Wissenschaft sich, wie das die Akademie auch zum Beispiel mit anderen Wissenschaftsorganisationen getestet hat, dass sie sich auf Marktplätze stellt oder in Innenstädte, da muss die Wissenschaft sich um neue Formate bemühen und die auch austesten, auch sehen, dass das nicht alles immer funktionieren kann.
Neue Formate, hätten Sie welche im Sinn als Idee?
Ja, ich glaube, es geht darum, egal um welches Format es sich handelt, denke ich, dass es wichtig ist, in Zukunft noch viel stärker von der Dichotomisierung, hier ist die Wissenschaft und da sind alle anderen und die haben zuzuhören, wegzukommen, was wir eben auch ausprobiert haben, unter anderem mit diesem Marktplatzformat Wissenschaft und ich, Bürgerinnen und Bürger im Austausch über Wissenschaft. Forschende sind auch BürgerInnen, die haben dieselben Probleme und Herausforderungen, die haben vielleicht andere Expertise, aber das macht sie nicht zu besseren Menschen. Und deswegen geht es darum zu sehen, wie kann man einen Austausch, der untergleichen stattfindet, auch neu befördern, sodass alle Seiten was davon haben.
Der russische Angriffskrieg hat deutlich gemacht, in welchem Ausmaß das vorhandene Wissen über Länder, die östlich der Oder liegen, vernachlässigt und marginalisiert wurde. Stichwort Ignoranz der westlichen Länder gegenüber den östlichen. Darauf mögen die Putin-Trolle auch ihre Desinformation aufbauen. Inwieweit begünstigen dieses Nichtwissen und die Ignoranz die Desinformation, die beispielsweise aus Russland, Belarus, China kommt?
Vermutlich muss man das historisch sehr viel weiter zurückverfolgen. Ich glaube, da spielen Faktoren eine Rolle, die nicht nur mit den letzten 30, 35 und auch nicht mit den letzten 70 Jahren zu tun haben, sondern sicherlich, wie die Stellung des sogenannten Osteuropas allgemein in Europa über viele Jahrhunderte war. Ich meine, man denke nur an die polnischen Teilungen. Ne? Polen war eine Verfügungsmasse für lange Zeit. Und das sind sicherlich auch Spätfolgen genau solcher Perspektiven auf das östliche Europa. Hinzu kommt dann sicherlich, ohne dass ich jetzt die ganzen Debatten, die wir ja in diesem Land ohnehin jetzt schon seit längerem wieder führen, aufgreife, dass es eine Romantisierung im Rückblick auf die DDR gibt, wo eine DDR entsteht, die es so vermutlich, um Ilko Sascha Kowalczuk zu zitieren, niemals gegeben hat. Und ich glaube, da hängt auch mit zusammen, dass dann Russland, das immer gleichgesetzt wird mit der Sowjetunion, wobei Russland ja doch eher ein Hegemon in diesem imperialen Zusammenhang war, auch irgendwie überzuckert wird, obwohl das gerade die Ostdeutschen anders sehen könnten. Das erklärt es wahrscheinlich nicht ausreichend, aber ich sehe da einen gewissen Zusammenhang. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass sich andere Stimmen ja auch gerade in Ostdeutschland so vehement gegen diese Position aussprechen.
Ich habe jetzt noch nicht ganz herausgehört, wie eben diese, gut, jetzt ein bisschen weit ausgeholt historisch, wenn Sie möchten, aber wie dieses Nichtwissen und Ignorieren, gut, sei es jetzt seit 70 Jahren oder seit Jahrhunderten, wie das diese jetzige Desinformation, diese professionelle, moderne Desinformation begünstigt?
Naja, ganz konkret, wenn man ohnehin schon vielleicht nicht das Gespür dafür hat, und nicht so sehr den Blick, dann fällt man natürlich sehr viel schneller noch auf Parolen, einfache Erklärungen und blanke Lügen herein. Und da kommen wir wieder zum Anfangsproblem. Wie können wir Menschen in den Vordergrund stellen, die etwas zu sagen haben, das mehr ist als heiße Luft und viel Meinung.
Wenn man so will, sind Wissenschaftler doch eine elitäre kleine Gruppe der Bevölkerung. Wladimir Putin hat eine Armee von Trollen, die digital angreifen, in verschiedene bedeutende Server einbrechen, Inhalte verändern, falsche Informationen verbreiten, um unter anderem oder vor allem Europa zu destabilisieren, zu spalten. Wie kann die kleine Gruppe von Wissenschaftlern gegen so eine rücksichtslose Armee vorgehen? Wie können aus Wissenschaftler so richtige Fakebusters werden?
Nun, zunächst würde ich sagen, Wissenschaft ist jetzt nicht irgendwie ein elitärer Zirkel. Dafür gibt es viel zu viele Menschen in Deutschland, die an unterschiedlichsten Stellen und auch jenseits von Deutschland, das kommt ja noch hinzu, in der Wissenschaft arbeiten. Das ist mitnichten der Fall und auch das ist, glaube ich, etwas, was Eliten, die solche Erzählungen ganz gezielt nutzen, und dazu würde ich Putin und seinen Kreis durchaus zählen, ins Feld führen, um Wissenschaft zu diskreditieren. Dass Armeen von Trollen, die irgendwelche Lügen verbreiten, es insofern einfacher haben, weil sie ja nicht darauf achten müssen, was sie jetzt da in die Welt setzen, weil es ja eh nur darum geht, dass es ihnen dient, ist auch geschenkt. Wissenschaft kann nur möglichst aufrecht, der Sache verpflichtet und immer mit einem Auge für die Komplexitäten, die sich stellen, sich dem entgegenwerfen und dann versuchen, das möglichst klar, unaufgeregt und in unterschiedlichen, für unterschiedliche Gruppen unterschiedlich zugänglichen Formaten auch darzubringen, damit das möglichst weit rezipierbar wird.
Inwieweit hat Wissenschaft genug Gegenkraft gegenüber der Ausländerfeindlichkeit, den populistischen Strömungen, den Autokraten, den Kriegen und der Lüge?
Natürlich kann Wissenschaft dazu beitragen. Wissenschaft bringt gewisse Leistungen für andere Funktionssysteme, um es mal so ein bisschen technischer zu sagen. Aber man muss gleichzeitig so aufpassen, dass nicht diese Idee aufkommt, Wissenschaft hat die Lösung oder die Lösungen. Es sind Angebote, die auch verständlich werden müssen anderen Funktionslogiken, anderen Perspektiven auf Gesellschaft. Und deswegen ist es so wichtig, das immer mitzudenken, auch in der Perspektive der Wissenschaft. Wir haben jetzt nicht den Alleinvertretungsanspruch und die Allheilmittel.
Es gibt ja den Spruch, ein weiser Mann wird reden, ein Narr wird schlagen. Er bedeutet, dass kluge Menschen Konflikte eher durch Worte lösen, während unkluge Menschen zu Gewalt oder impulsiven Handlungen neigen. Als der Krieg in Ukraine begonnen hat, haben die meisten europäischen Länder ihr Budget für Waffenproduktion erhöht. Kein der Länder plante mehr Geld für Bildung ein. Bildung kann durch das zu vermittelnde Wissen eine Schlüsselrolle bei der Eröffnung der Horizonte spielen. Und das kann uns wiederum aufgeschlossener, neugieriger, toleranter, friedlicher machen. Doch Europa scheint eher sich aufrüsten zu wollen, statt zu bilden, oder?
Ich würde das jetzt nicht gegeneinander ausspielen wollen und bin auch qua meiner Profession überhaupt nicht berufen, das jetzt hier irgendwie auseinanderzunehmen. Was sicherlich stimmt, ist, dass es nie genug Bildung gegeben kann, aber das ist so eine allgemeine Phrase. Es geht ja auch dann darum, wie man das, was vorhanden ist, möglichst effektiv zur Geltung bringt. In einer Welt, die immer komplexer wird, wird das immer relevanter, das stimmt. Aber ich würde mich davor hüten wollen, jetzt das eine gegen das andere auszuspielen. Es hat beides seine absolute Relevanz.
Wissenschaft kann auch gefährlich sein, denn Wissenschaft kann gestaltet, ja manipuliert werden. Das zeigen am besten die antisemitischen Nürnberger Rassengesetze von 1935, die Juden entmenschlicht und eine Vernichtungsmaschinerie ermöglicht haben, sowie viele Aufdeckungen der verfälschten wissenschaftlichen Experimente oder einfach frei ausgedachten Quellen generell. Menschenmassen glauben einfach blind an Vorbilder und die Gelehrten sind nun mal starke Vorbilder, da sie mehr wissen als die Massen. Wie kann man sich und wie kann sich die Wissenschaft selbst von einem Monopol der Wissenschaft schützen?
Also zunächst würde ich sagen, da muss man sich von einer wissenschaftlichen Warte schon mal hüten vor solchen Ideen von der Masse. Aber jenseits dessen, der einfach manipulierbaren Masse, jenseits dessen ist es ja auch so, dass die Wissenschaft nicht als monolithischer Block existiert. Es gibt unterschiedlichste Disziplinen und darin wieder Untergruppierungen und die streiten sich alle heftig. Und das kommt ja immer wieder zutage und gerade in der Pandemie haben wir es ja auch gesehen. Und da fehlte oft ein bisschen das Verständnis in der Öffentlichkeit für. Aber das ist ja gerade die Essenz des Wissenschaftlichen, der Disput, das ständige Infragestellen. Und insofern kann Wissenschaft, indem sie das sehr offen praktiziert, glaube ich, unter Beweis stellen, wie es sein sollte und damit auch immer schon solchen Abirrungen, die irgendwie auf missionarische oder gar ja, autoritäre Tendenzen denen einen Friegel vorschieben.
Fake Busters. Der Wahrheit auf der Spur. Diesen und weitere Podcasts gibt es auf unserer Website auslandsdienst.pl. Haben Sie einen guten Start in die Woche und bis morgen, sagt Ihnen Joachim Czyczerski. Do usłyszenia.
Rankiem poza przeszłym roku szłaś ulicą z konwaliami ty i mój niepokój. Idąc chwilę obok siebie, czytaliśmy spojrzeniami zabłąkanym gdzieś. Hej, poniosę cię w pamięci, będzie moim talizmanem twój rumieniec darowany mi. Widzę cię na każdym kroku, gdy się w moje myśli skradasz ty. Szłaś ulicą z konwaliami ty i mój niepokój. Hej, poniosę cię w pamięć, będzie moim talizmanem twój rumieniec darowany mi. Widzę cię na każdym kroku.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.